So, gelobt sei der Herr. Ich freue mich auch, gemeinsam mit euch hier sein zu dürfen. Ich danke dem Herrn in erster Linie, dass er zu uns gesprochen hat durch die Brüder, die vor mir gewesen sind, Bruder Andi, Bruder Iman, der Herr möge sie segnen. Und lasst uns weiterhin beten vor dem Herrn, dass er das Wort segnen möge und dass der Herr zu uns allen spricht. Amen. Heute haben wir vor unseren Augen die Disziplin der Fürbitte. Und um ehrlich zu sein, es ist ein großes Thema, ein langes Thema und die Zeit ist kurz und knapp. Deswegen werde ich versuchen, auch sofort ins Thema zu gehen. Lasst uns für den Anfang aus 1. Timotheus vorlesen, ein paar Verse. Kapitel 2 mit Vers 1. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagung darbringen für alle Menschen, für Könige, und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Wenn du willst, kannst du zur ersten Folie rübergehen. So. Okay, bei mir ist der Klicker, genau. Beginnen wir am Anfang mit ein paar Grundlagen, wenn wir über dieses Thema der Fürbitte sprechen. Ich habe diesen Vers aus Timotheus vorgelesen, damit wir erkennen, was genau es mit der Fürbitte auf sich hat. Und ein paar Grundlagen, wenn wir über die Disziplin der Fürbitte sprechen. In erster Linie müssen wir erkennen, dass alle Kinder Gottes aufberufen sind für den Dienst der Fürbitte. Ich habe ein paar Verse für alle diese Grundlagen, die wir in der Bibel sehen, vorgeschrieben. Ein paar werde ich lesen, ein paar werde ich rezitieren aus dem Gedächtnis. Aber im 1. Timotheus Kapitel 2 mit Vers 1, dem Vers, den wir jetzt schon vorgelesen haben, sehen wir, dass wir vor allem berufen sind zu beten, fürbitten, für alle Menschen. Und ob es uns gefällt oder nicht, wir sind auch berufen, für den Präsidenten in Österreich zu beten, für die Politiker, für die Organisationen, sei es in unseren Bezirken, sei es für das ganze Land, möge der Herr auch das Land Österreich segnen und nicht nur. Wenn wir in 1. Petrus Kapitel 2 mit Vers 9 auch ein Vers uns vorlesen, sagt: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu einem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk war, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Wenn wir diese Verse lesen, verstehen wir vielleicht mehr, dass wir ein auserwähltes Priestertum sind. Der erste Dienst oder der wichtigste Dienst, der ein Priester oder der Hohepriester im Alten Testament zu vollbringen hatte, war, dass er einmal im Jahr musste er für das ganze Volk ein Sühneopfer bringen, damit das ganze Volk vor dem Herrn gerechtfertigt sein könnte. Diesen Dienst hat der Herr Jesus Christus mit seinem Tod am Kreuze vollbracht für uns alle und gelobt sei der Herr dafür. Aber weil er dieses Opfer dargebracht hat, müssen auch wir in seinen Fußstapfen treten. Wie können wir das praktisch machen? Die Berufung, die wir als Kind und als wahrhaftige Christen haben, ist, dass wir auch selbst Fürbitter sind. Der größte Dienst eines Hohepriesters war eben dieser, dass er ein Fürbitter war. Dass er für das Volk vor dem Herrn gekommen ist, damit das Volk Vergebung erhalten konnte. Genauso sind auch wir, meine lieben Brüder und Schwestern, darauf berufen worden, dass wir Fürbitter für unsere Brüder und Schwestern sind und der Herr möge uns dabei helfen. Ein zweites Prinzip ist, dass die Fürbitter ein Beweis dessen sind, dass wir wahrhaftig Kinder Gottes sind und nicht nur das, sondern uns Christus ähnlich sind. Lasst uns lesen aus 1. Timotheus Kapitel 2 mit Vers 5, es ist weiterhin im selben Kapitel. Denn es ist ein Gott und ein Mittler oder ein Fürbitter, ein Vorsprecher vor dem Herrn, zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch Christus Jesus. Und in Hebräer Kapitel 7 mit Vers 25, daher kann er, nämlich Jesus Christus, auch diejenigen vollkommen retten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Hier sehen wir diesen Dienst des Eintretens noch genauer. Wir sehen, dass Jesus Christus jetzt, in diesem Moment, zwischen uns als Menschen und Gott eines tut, nämlich er bittet für. Er kommt vor dem Vater und nicht, dass er nicht wissen würde, was du getan hast oder was ich getan habe. Nein, ganz und gar nicht. sondern er weiß unser Leben, er kennt unsere Schwachheit, aber er tut eines, er bittet vor dem Vater und sagt, Vater, vergib ihnen. Genau im selben Prinzip und in selben Grundgedanken können auch wir wandeln, nämlich im folgenden Gedanken. Genauso wie Jesus vor dem Vater kommt, um für dich fürzubitten, so kannst auch du Christus ähnlich sein, indem du diesen Dienst verrichtest. Und der Herr möge uns auch in dieser Hinsicht helfen. Hebräer Kapitel 13 mit Vers 3. Gedenkt an den Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und derer, die misshandelt werden, als solche, die selbst auch noch im Leib leben. Das dritte Prinzip ist, dass die Fürbitte eine Gabe ist. Sie ist eine Gabe. Wenn wir aber jetzt näher betrachten und uns fragen, okay, Herr, wenn die Fürbitte eine Gabe ist, dann heißt es gewisslich, dass manche eine Kategorie von deinen Kindern diese Gabe nicht haben und manche haben sie. Die Antwort ist aber nein. Der Herr möchte zu einem gewissen Maß jedem einzelnen seiner Kinder dieser Gabe der Fürbitte schenken. Aber manche akzeptieren diese Gabe und manche verstoßen sie. Sie wollen sie nicht akzeptieren. Deswegen will ich nochmal lesen, Hebräer Kapitel 13, Vers 3, dass wir genau aufpassen, wenn wir lesen. Gedenket an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und derer, die misshandelt werden, als solche, die selbst auch noch im Leib sind. Dieser Prinzip ist wichtig, dass wir es festhalten, nämlich, wir alle sind dazu berufen worden, nachdem wir, genauso wie Vinicius schon gelesen hat, er hat uns das Anrecht gegeben, Kinder Gottes zu werden. Aber in dem Moment, wo du ein Kind Gottes geworden bist, musst du auch verstehen, dass du ein Glied im Leibe Christi bist. Und ich glaube nicht, dass wenn du dich bei der Hand schneidest oder bei irgendeinem Glied deines Leibes und sagst, ja, wir werden die Situation morgen bewältigen. Lassen wir, dass der Arm blutet und morgen irgendwie werden wir es schon irgendwie hinkriegen. Nein, du schneidest dich an der Hand und sofort Verbandszeug. Du gehst zum Arzt, wenn es schlimmer ist. Du wartest nicht, dass eine gewisse Zeit vergeht. Genauso sind wir darauf berufen, dass wenn wir etwas sehen, wenn wir jemanden sehen, der gefangen genommen worden ist, und diese Gefangennahme ist nicht unbedingt leiblich, ja, sondern wir sprechen von einer spirituellen Gefangennahme. Wenn du siehst, dass deine Brüder, deine Schwestern nicht mehr in die Gemeinde kommen, dass es ihnen an etwas mangelt, dass ihnen etwas fehlt, dass sie nicht mehr dieses Streben haben nach Heiligung, sind wir vor dem Herrn berufen, dass wir für sie eintreten und fürbitten. Und der Herr möge uns auch in dieser Hinsicht segnen. Ich möchte hier ein paar Gründe zeigen, weshalb wir vielleicht nicht so fürbitten, wie wir es eigentlich tun sollten. Einer der Gründe, weshalb wir nicht mehr fürbitten, ist, weil es uns oftmals nicht mehr schmerzt. Weil es uns oft nicht wehtut. Wenn wir eine biologische Illustration annehmen, okay? Wenn du dich irgendwo geschnitten hast, dein Zahn tut weh. Du wirst nicht warten, bis eine gewisse Zeit an Wochen vergeht, bis du zum Zahnarzt gehst, sondern du gehst sofort zum Zahnarzt, damit das Problem bewältigt wird. Genauso, wenn du dich irgendwo schneidest. Spirituell können wir es auf demselben Grad interpretieren. Wenn es irgendeiner deiner Glieder schmerzt und du den Schmerz empfindest, so wirst du nicht passiv bleiben, sondern dieser Schmerz wird dich zu einer gewissen Aktion bringen. In 1. Korinther Kapitel 12 mit Vers 26 steht folgendermaßen: Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Aufs Neue bringt hier Paulus diese Illustration und sagt, wenn ihr wirklich Glieder im Leibe Christi seid, kann es nicht sein, dass wenn einer deiner Brüder oder deiner Schwestern es an irgendetwas mangelt, wenn er Schmerz empfindet und du einfach passiv bleibst und du nichts tust, sondern wenn wir wahrhaftig im Leibe Christi Glieder sind, so wird uns das zur Aktion bringen und der Herr möge uns segnen. Weiter, wenn wir lesen, 2. Korinther Kapitel 11 mit Vers 29. Wer ist schwach und ich bin nicht auch schwach? Wer wird Anstoß bereitet und ich empfinde nicht brennenden Schmerz? Wir freuen uns oftmals im Lobpreis, im Gesang, im Gebet, in diesem Brennen des Heiligen Geistes, wo, so wie der Bruder schon gesagt hat. Aber dieses Brennen bringt nicht nur die Freude, sondern es sollte auch einen brennenden Schmerz in deinem Leben bringen. Die Freude im Hause Gottes, wenn wir beten, wenn wir singen mit erhobenen Armen, ist schön und gut. Aber es gibt auch einen zweiten Teil. Das Brennen im Gebet für diejenigen, die Schmerz erdulden. das Brennen im Schmerz, wenn du siehst, dass irgendeiner deiner Familienmitglieder den Herrn nicht kennen. Auch dieses Brennen ist ein Brennen, das der Herr dir und mir geben möchte. Denn ohne dieses Brennen des Schmerzes, wenn du diesen Schmerz nicht hast, so wirst du und auch ich, wenn wir oftmals passiv bleiben werden, sagen, irgendjemand wird ihm schon helfen, irgendjemand wird schon zur richtigen Zeit eingreifen. Aber der Herr hat uns berufen, dass wir diejenigen sind, die bereit sind, unseren Brüdern zu helfen. In Exodus Kapitel 32 mit Vers 32 sagt Moses folgendermaßen: Und nun, wenn du doch ihre Sünde vergeben wolltest, wenn aber nicht, so lösche mich denn aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Ja, sehen wir, wie weit Moses bereit gewesen ist zu gehen. In anderen Worten, Vater, wenn du ihnen nicht vergibst, so tilge meinen Namen aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Ich glaube, niemand von uns ist so weit gekommen, dass wir bereit sind zu sagen, Herr, wenn du meinem Bruder und meiner Schwester nicht hilfst, um ihnen zu vergeben, so lösche meinen Namen. Aber ich glaube, hier zeigt es, was für ein Gebetsmann Moses gewesen ist. Wie bereit er gewesen ist, sich selber aufzuopfern. Denn die Disziplin der Fürbitte, ein Gedanke, den ich hier teilen möchte, ist, dass es nicht nur eine Disziplin für uns sein sollte. Denn wenn es für uns nur etwas Monotones ist, ja, wir müssen es machen, wenn wir es nicht tun, dann wird uns der Herr bestrafen und wir können da nicht wohlgefällig sein. Es sollte nicht nur eine Disziplin sein, sondern es sollte eine Hingabe sein, ein sich aufopfern. Darauf zu blicken, was dein Bruder mangelt und was er nicht hat und dich selber für ihn einzusetzen. Das bedeutet es, ein wahrhaftiger Fürbitter zu sein. Und eben dessen, weil wir diese Grundlage nicht haben, weil wir es oftmals nicht verstehen, dass es ein Werk ist, wo der Herr dich berufen hat und mich auch. Und weil es uns oftmals dieser Schmerz fehlt, bitten wir nicht für unsere Geschwister. Und ein zweiter Grund, weshalb wir oftmals nicht fürbitten, ist, weil wir es nicht als ein Gebot sehen, sondern als eine Option. Aber hier ein Gedanke, den ich als sehr wichtig empfinde. Die Fürbitte, meine lieben Brüder und Schwestern, ist nicht nur eine Option, es ist etwas Obligatorisches. Es ist ein Gebot. Lasst uns lesen, und hier habe ich wieder zwei Verse genommen. 1. Samuel, Kapitel 12 mit Vers 23. Samuel sagt hier zum Volk Israel: Es sei aber auch fern von mir, mich an den Herrn zu versündigen, dass ich aufhören sollte, für euch zu beten und euch den guten und richtigen Weg zu lehren. Samuel hat es als etwas angesehen, dass wenn er nicht für das Volk Israel gebeten hat, dass er sich dem Herrn versündigt hat. Lasst uns jetzt ehrlich sein, liebe Brüder und Schwestern, wie oft hat der Heilige Geist, so wie Bruder Iman gesagt hat, irgendetwas auf dein Herz gelegt, dass du für deinen Bruder, für deine Schwester bittest. Er hat dir etwas auf deinen Gedanken gesetzt, dass du irgendjemand, der Not leidet, siehst und nicht nur passiv stehst und hast gesagt, es wird ihm schon irgendjemand helfen. Ich bin mit Arbeit, mit der Schule, mit der Universität, ich habe keine Zeit zu bitten. Und wir verstehen es nicht, dass wenn wir diesen Gedanken nicht haben, den Gedanken der Fürbitte, ein sich aufopfern, ein Ablassen von vielleicht deiner eigenen Zeit, wo du sie vielleicht woanders hättest investieren können. Die Fürbitte, meine lieben Brüder und Schwestern, bedeutet sehr viel Aufopferung, bedeutet sehr viel Hingabe. Und es bedeutet auch, dass wir verstehen, dass es ein Gebot ist, etwas Obligatorisches. Wenn wir nicht fürbitten für diejenigen, die in Bedrängnis sind, in Not, in verschiedenen Situationen, so hat es Samuel angesehen und gesagt, ich versündige mich an dem Herrn. Deswegen möge der Herr uns die Weisheit geben, dass wenn der Herr es auf deinem Herzen liegt, abends aufzuwachen, in der Nacht, in der Früh vielleicht etwas von deiner Zeit vor dem Herrn zu bringen, in Fürbitte, im Gebet, dass wir nicht, wenn diese Zeit kommt, einfach sagen, es wird sich schon irgendjemand finden, sondern dass wir diejenigen sind, die sagen, Herr, ich möchte dieser jemand sein. Und Jesaja Kapitel 59 mit Vers 16, hier ist es eine etwas längere Passage, aber ich möchte kurz den Vers einfangen und die Verwunderung, die Gott hier in diesem Kapitel hatte. In Jesaja Kapitel 59 mit Vers 16 beginnt von Vers 1, sagt das Wort des Herrn folgendermaßen: Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr ist nicht zu schwer, um zu hören. Wir sehen hier diese Perspektive, dass Gott helfen möchte. Er möchte eingreifen. Und er sagt, mein Arm ist nicht zu kurz. Mein Ohr ist nicht zu hart, damit ich euch helfen kann. Aber dann plötzlich beginnt diese Auflistung der Dinge, die er in Israel gesehen hat. Beginnen mit Vers 2, sondern euer Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und jetzt beginnen mit Vers 3, sehen wir eine Liste von Sünden, von Gebrechen, von Sachen, die dem Herrn nicht wohlgefällig waren. Eure Hände sind mit Blut befleckt, die Lippen reden Lügen, Vers 7, ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, unschuldiges Blut zu vergießen, ihre Gedanken sind Gedanken des Unrechtes, Verwüstung, Zerbruch. Vers 8, den Weg des Friedens kennen sie nicht und kein Recht ist in ihren Spuren. Vers 10, wir tappen herum wie Blinde an der Wand und wie die, die keine Augen haben. Vers 15, so geschieht es, dass die Wahrheit fehlt. Und wer sich vom Bösen fernhält, wird beraubt. Und der Herr sah es. Und es war böse in seinen Augen, dass es kein Recht gab. Und jetzt ist die Verwunderung, die der Herr hatte. Vers 16. Er sah all diese Situation, die Hände, die befleckt waren, die Munde des Volkes, die Lügen vorgebracht haben. All diese Situation waren dem Herrn nicht etwas Fremdes. Und wir können diese Situation auch auf unser eigenes Leben interpretieren. Dem Herrn ist es nicht etwas Fremdes, wenn er sieht, dass vielleicht Gebrechen sind, Sünden. Es ist dem Herrn nicht etwas Wohlgefälliges, nicht, dass ich falsch verstanden werde, ja? Aber die Verwunderung, die der Herr hatte, war im Vers 16. Er sah, dass kein Mann da war und er verwunderte sich, dass es keinen gab, der Fürbitte tat. Da half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit, sie unterstützte ihn. Siehe nun, was war die Verwunderung des Herrn? Die Verwunderung war nicht unbedingt das sündhafte Leben, sondern die größte Verwunderung, die der Herr hatte. Ich sehe all dieses Gebrechen, ich sehe all diese Fehler, ich sehe all dieses Wandel in Ungehorsamkeit. Aber meine Verwunderung, Daniel, ist, dass du das auch siehst, aber nicht fürbittest. Wir sind oftmals Spezialisten, wenn es darum geht, Kommentare abzulegen. Zu sagen, was nicht funktioniert, weshalb es nicht funktioniert, was vielleicht hätte besser machen können. Aber der Herr verwundert sich nicht, dass du kein guter Kommentator bist, nein, sondern er verwundert sich, dass du kein guter Fürbitter bist. Dass du und ich vielleicht all diese Situationen in der Gemeinde sehen und wir nichts tun. Wir bewegen keinen Finger. Deswegen möge uns der Herr helfen, dass wir es verstehen, dass es nicht etwas Optionales ist, sondern etwas Obligatorisches. Wir möchten jetzt vielleicht, diese Punkte werde ich ein bisschen schneller gehen, hier gehen wir zurück, wenn es möglich ist. Ja, es ist möglich. Hier in Exodus Kapitel 28 mit Vers 41 sehen wir die Bekleidung des Hohepriesters. Und ich glaube, da ist es etwas sehr Spezifisches, wie der Herr spricht, wie der Hohepriester hätte ankleiden sollen. In der ersten Linie steht es, man soll ihn bekleiden. Dann in der zweiten Linie, man soll ihn salben. Dann in der dritten Linie steht geschrieben, er soll dem Herrn geweiht sein. Als vierter Punkt soll er geheiligt werden. Und nur der fünfte Punkt war das Dienen an sich. Ganz kurz möchte ich diese Punkte für einen Fürbitter interpretieren. Wenn man ein wahrhaftiger Fürbitter sein will, muss man in erster Linie bekleidet sein. Wenn wir sehen, in Jesaja 61 mit Vers 10 steht, er hat mich in den Kleidern des Heils bekleidet, die Kleider der Errettung. Das erste Grundprinzip, was wir verstehen müssen, wenn du und ich ein wahrhaftiger Fürbitter sein möchte, ist, dass du kein Fürbitter sein kannst, wenn du nicht von neuem geboren bist. Deswegen sagt auch Jesus zu einer gewissen Zeit, wird ein Blinder einen anderen Blinden zur Hand nehmen und sagen, lass uns jetzt die Straße überqueren. Der Blinde sieht nicht, ob es jetzt rot oder grün ist. Deswegen kann ein Blinder keinen anderen Blinder führen. Genauso kann kein Mensch, der nicht von neuem geboren ist, der nicht mit den Kleidern der Rettung bekleidet ist, kann kein wahrhaftiger Fürbitter sein. Deswegen das erste Prinzip auch für den Hohepriester damals und für uns als Fürbitter ist, du musst mit den Kleidern der Rettung bekleidet sein. Amen. Ein zweites Kleid, das der Herr uns geben möchte, ist in Epheser Kapitel 6. Und hier ist die Rede von der geistlichen Waffenrüstung. Genauso wichtig, neben der Kleider der Errettung, möchte der Herr dich kleiden mit der Waffenrüstung. Dass dann, wenn die verschiedenen Kriege, Schlachten, die wir zu führen haben, spirituell gesehen, ja, dass wir auch mit Kraft und Autorität vor dem Herrn gewappnet sind und der Herr möge uns helfen. Als zweiter Punkt war, der Hohepriester musste eine Salbung empfangen. Was bedeutet das für dich und für mich? Ich sehe es auch in dieser Hinsicht, vielleicht werden einige eine andere Meinung haben. Ich persönlich glaube, meine lieben Geschwister, dass als ein wahrhaftiger Fürbitter man die Taufe mit dem Heiligen Geist benötigt. Wieso? Im Römer steht geschrieben, dass wir nicht wissen, wie wir zu beten haben. Aber der Heilige Geist tritt ein für uns und hilft uns in unserer Schwachheit. Deswegen ist es wichtig, dass als Fürbitter du die Leitung des Heiligen Geistes hast. Wo kannst du eingehen, wo lieber nicht? Wie tief kannst du dich einbringen in einer Fürbitte und wie sehr kannst du dich hingeben? Denn es gibt manche Situationen, wo der Heilige Geist dir vielleicht ein gewisses Spektrum gibt, aber wir sind oftmals haben wir diesen Drang, dieses Spektrum zu übertreten. Als dritte Linie sehen wir hier, dass man dem Herrn geweiht sein soll. Ein gutes Beispiel war Samson im Richterbuch. Was bedeutet es, dass man dem Herrn geweiht ist? Das bedeutet, dass man ein Leben entfernt von all dessen ist, was sündig ist. Eine andere Person, die wir im Neuen Testament haben, die dem Herrn geweiht war, war Johannes der Täufer. Und es steht geschrieben, dass dieser Johannes der Täufer in der Wüste groß geworden ist. Entfernt von all dessen, was ein sündhaftes Leben bedeutet. Wenn wir Fürbitter sein möchten, müssen wir verstehen, dass wir getrennt sein müssen von all dessen, was sündig ist, und der Herr möge uns helfen. Als vierter Punkt, er musste geheiligt werden. Ein heiliges Leben und zwei Sachen, die einen Christen heilig machen kann. In der ersten Linie steht geschrieben in Johannes Kapitel 17 mit Vers 17, heilige sie in der Wahrheit, heilige sie in der Wahrheit. Und dein Wort ist die Wahrheit. Wir können keine wahrhaftigen Fürbitter sein, ohne das Evangelium zu kennen. Ohne die Heilige Schrift nicht nur zu lesen, sondern zu leben. Und die zweite Sache, die uns heiligt, ist der Heilige Geist. Und erst nachdem wir diese vier Kriterien in unserem Leben haben, aufs Neue bekleidet zu sein, die Salbung empfangen zu haben, dem Herrn geweiht zu sein, in vierter Linie geheiligt, ein heiliges Leben zu führen, erst nachdem wir diese vier Kriterien in unserem Leben haben, können wir von einem Dienen sprechen. Wieso hat Gott hier nicht gesagt, ja, dienst mir als Hohepriester und danach sehen wir, was wir mit der Bekleidung machen, wir sehen dann mit der Salbung, danach nach 2-3 Jahren salben wir. Nein, es waren Kriterien, die sehr vor dem Herrn wichtig waren. Bekleidung, Salbung, dem Herrn geweiht, geheiligt, und erst dann war das Eintreten im Dienste der Fürbitte. Jetzt möchten wir konkret über die Fürbitte sprechen und vielleicht als eine Illustration habe ich mich den Verkehrsregeln angewandt. Ja? Verkehrsregeln in der spirituellen Welt. Als erster Punkt, es gibt in der spirituellen Welt Geschwindigkeitsbeschränkungen. Ja? So, was bedeutet dieses Schild Geschwindigkeitsbeschränkungen für einen Menschen, der ein Fürbitter sein möchte? Prediger Kapitel 3 mit Vers 11. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Das erste Prinzip für einen Fürbitter ist, es gibt in der spirituellen Welt Geschwindigkeitsbeschränkungen. Sprich, man darf niemals etwas tun, wo der Herr vielleicht noch nicht gesagt hat, jetzt ist die richtige Zeit. Damit wir es vielleicht als ein praktisches Beispiel verstehen. Es gibt oftmals Situationen, wo der Herr eine gewisse Zeit über einen Menschen bringen möchte, damit er ihn lehrt, gehorsam zu sein, damit er ihn lehrt, vielleicht sich zu schmähen, zu demütigen. Aber wir als Menschen, wir verstehen oftmals diese Zeit nicht. Wir wollen, dass der Herr sofort eingreift, sofort wirkt. Aber alles in der spirituellen Welt hat seine Zeit. Und wir als Menschen, wir wollen das nicht. Wir wollen in der 50er-Zone mit 100 km/h fahren. Aber in der spirituellen Welt funktioniert das nicht so. Deswegen gibt es eine gewisse Zeit, wenn der Herr einwirken möchte. Wenn der Herr wirken möchte. Wieso ist es oftmals für einen Fürbitter schwierig, diese Zeit abzuwarten? Das Warten hat einen Sinn, meine lieben Brüder und Schwestern. Das Warten hat einen Sinn. Wieso? Wenn der Herr deine Gebete nicht sofort erhört, wie du es vielleicht hättest wollen, hat einen gewissen Sinn, nämlich den folgenden. Das Warten im spirituellen Leben formt den Fürbitter. Es formt dich, damit du lernst, in Gehorsamkeit zu wandeln. Damit du die Geduld lernst, damit du schaust, was ist der Wille des Herrn und wie kann ich mich seinem Willen unterordnen, nicht dass sein Wille sich meinem Willen unterordnet. Und deswegen gibt es in der Spiritualität eine Geschwindigkeitsbeschränkung. In anderen Worten, überhole niemals den Herrn. Wenn der Herr mit 50 km/h fährt, fahr auch du mit 50 km/h. In Daniel Kapitel 9 mit Vers 1 sehen wir diese 70 Jahre, die über das Volk Israel, über Jerusalem, um noch konkreter zu sein. Und Daniel spricht nicht so: Herr, könntest du vielleicht diese 70 Jahre vielleicht auf 30 runter, dass er dort mit dem Herrn irgendwie versucht zu vertilgen. Nein, er hat verstanden, dass 70 Jahre über das Jerusalem-Haus vor dem Herrn gebracht worden ist. Ja? Dieses Schild, wenn wir das sehen, leuchten unsere Herzen und unsere Augen auf, gewisslich. All diejenigen, die in Deutschland jemals gefahren sind, wissen, was dieses Zeichen bedeutet, aber von Anfang an in der spirituellen Welt gibt es diesen Schild nicht. Es gibt kein Fahren ohne Limit. Auch wenn wir uns oftmals dieses Schild herbeiwünschen und wir sagen: Herr, wirke schneller, mach es so, wie ich möchte, der Herr kennt dieses Schild nicht und in der spirituellen Welt gibt es das nicht. Für die Schwestern, vielleicht kennen die Schwestern nicht, die Brüder kennen es sicher, was das bedeutet. Ja, gehen wir weiter. Vorrang geben Zeichen, Vorrang geben Zeichen. Was bedeutet das Vorrang geben? Hebräer Kapitel 4 mit Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist. Was bedeutet es, diese Scheidung von Seele und Geist? Das bedeutet das Folgende. Als Fürbitter haben wir oftmals die Tendenz, dass wir uns von Gefühlen, Sentimenten, Emotionen leiten lassen. Aber hier steht geschrieben, dass das Wort Gottes bis zur Scheidung von Seele und Geist, das bedeutet, dass du immer Vorrang gibst dem geistlichen Willen des Herrn und dass du dich nicht leiten lässt von Sentimenten, Emotionen. Was bedeutet es, ein Mensch von Emotionen geleitet zu sein? Es bedeutet das Folgende. Du siehst vielleicht eine Situation und du lässt dich von der Sentimenten und von den Emotionen bewältigen. Das bedeutet, dass du vielleicht eine Situation siehst in deiner Familie, jemand, der krank ist, jemand, der vielleicht seit langer Zeit nicht mehr in die Gemeinde kommt und du möchtest sofort, der Herr möge einwirken, du betest, fastest vielleicht 3-4 Tage und der Herr sagt: Daniel, es ist nicht die richtige Zeit. Es ist eine Zeit des Wartens. Deswegen ist es wichtig, dass wir erkennen als Fürbitte, dass wir uns nicht von unseren Emotionen und Sentimenten leiten lassen, sondern in allen Wegen, dass wir verstehen, dass alles seine Zeit hat. Dass der Herr alles wirkt zum Guten, aber zu der richtigen Zeit, nicht wann wir es wollen. Deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, dass der Herr, der Wille des Herrn immer Vorrang hat. Der Wille des Herrn hat immer Vorrang. Und jetzt als ein praktisches Beispiel, was es bedeutet, dem Willen des Herrn keinen Vorrang zu geben. Ja? Lasst uns lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9. Hier ist die Rede: Jesus Christus möchte nach Jerusalem gehen und er sendet die Boten, sie sollen eingehen zu der Samariterstadt. Und die Samariter empfangen die Boten nicht mit offenen Armen. Und die Boten, Jakobus, Johannes, drehen sich zum Herrn und sagen: Herr, das kann doch nicht sein. Sie bekommen dich nicht, sollen wir vielleicht beten, dass Feuer vom Himmel herabkommt, so wie Elias es getan hat? Jakobus und Johannes waren hier von den Emotionen getrieben, von den Sentimenten. In anderen Worten, es kann nicht sein, Herr, das kann doch nicht geschehen, dass die Samariterstadt dich nicht bekommt und nicht empfängt mit offenen Armen. Und Jesus Christus sagt ihnen: Ihr wisst nicht, von was für einem Geist ihr geleitet seid. Genauso kann es geschehen, liebe Brüder und Schwestern, dass auch wir oftmals von unseren Emotionen geleitet sind. Deswegen ist es wichtig, als Fürbitter alle Zeit zu beten: Herr, was ist dein Wille? Und wenn es nicht in Einklang ist mit dem, was ich mir wünsche, dass ich deinen Willen über alles andere stelle. Und wenn wir uns beugen, gehorsam sind, unserem Willen unter dem Willen des Herrn unterordnen, so werden wir geformt werden, werden wir das erdulden lernen und dann gewisslich zur richtigen Zeit wird der Herr auch eingreifen. Ein anderes Prinzip sehen wir hier: Überholen verboten, überholen verboten. In der Offenbarung Kapitel 19 mit Vers 11 bis Vers 14 lesen wir. Vers 14 ist eigentlich hier die Essenz, aber lasst uns beginnen von Vers 11 lesen. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß heißt der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und sein Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Und jetzt Vers 14. Ja. Und die Herren im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinengewand. Das Prinzip, das wir hier lernen müssen, ist, dass die Heere dem Herrführer hinterhergewandelt sind, nicht umgekehrt. Wir würden uns oftmals wünschen, dass der Herrführer dem Herr nachfolgt. Herr, ich würde gerne, dass du so wirkst, dass du zu dieser Zeit antwortest. Aber hier steht es umgekehrt. Hier steht geschrieben, und die Heere im Himmel folgten ihm nach. Nicht der Herrführer folgt dem Herr nach. Ja? Dieses Prinzip ist sehr wichtig, dass wir es erlernen. Denn wenn wir dieses Prinzip nicht haben, kann es sein, dass wir oftmals den Herrn überholen und wir nicht mehr unter seinem Schatten, unter seinem Schutz wandeln. Ein Beispiel dafür haben wir die Söhne Skevas, ja, in Apostelgeschichte Kapitel 19 mit Vers 14. Sie beginnen plötzlich dort, sie sehen dort den Dämonisierten und im Namen Jesu Christi berufen wir, dass der Geist rausgeht. Aber was war das Problem bei den Söhnen Skevas? Sie sind nicht im Einklang mit dem Herrn gewesen. Sie kannten den Herrn nicht. Sie sagten, wir befehlen euch im Namen Jesu Christi, den Paulus verkündigt, aber wir kennen ihn nicht. Auch die Dämonen haben gesagt, Jesus kennen wir, den Paulus wissen wir, aber wer seid ihr? Genauso kann es geschehen, liebe Brüder und Schwestern, dass wir, wenn wir den Herrn überholen und wenn wir nicht in seinem Willen wandeln, dass wir uns oftmals in Situationen wiederfinden, wo der Herr vielleicht sagt, Daniel, in dieser Situation ist noch nicht die richtige Zeit. In dieser Situation ist vielleicht ein Gericht über diesen Mensch gekommen und er muss durch dieses Gericht gehen, damit er die Gehorsamkeit lernt. Ich möchte hier ein kurzes Beispiel geben, damit wir verstehen, was es mit diesem Überholen auf sich hat. In der Gemeinde hat eine Gruppe von Brüdern für einen Burschen aus der Gemeinde gebetet, ja. Und in einer Vision sah ein Mann ein schwarzes Joch. Und er dachte, dieser Jugendliche, dass dieses Joch das Joch Christi ist und er muss gehen und wandeln und für andere beten, Hände auflegen und was weiß ich, was alles andere noch, okay? Und es war ein Tal, durch das er durchgegangen ist und er hat nicht erkannt, dass es nicht das Joch Christi war. Und diesem Bruder, der die Vision hatte, wurde Folgendes gesagt: dieses Tal ist für sein Leben bereitet worden, damit er lernt. Nämlich, was war das Problem? Das Problem war, dass er nicht in Gehorsamkeit gewandelt ist. Er ist in Orten gegangen, wo er hätte nicht wandeln sollen. Er hat manche Sachen geschaut, die er hätte nicht schauen sollen. Und plötzlich, nachdem er all das getan hat, hat der Herr dieses Tal vorbereitet, damit er Gehorsamkeit, Demut, Schmähung lernt. Denn wenn diese Täler über unser Leben nicht kommen, so würden wir meinen oftmals, wir können uns alles leisten, wir können alles tun. Und nachdem wir uns alles geleistet haben, gehen wir hin, legen die Hände auf, beten und in der spirituellen Welt, alles muss nach meiner Pfeife tassen. Aber es ist nicht so. Deswegen bereitet der Herr vielleicht oftmals ein Tal für Menschen vor, ein Gericht, durch das er hindurchgehen muss, damit er Gehorsamkeit lernt. Ein anderes Schild, und ich möchte kurz diese Sachen überfliegen, die Zeit ist schon entronnen. Ein Stoppschild, das bedeutet, dass oftmals in verschiedenen Situationen der Herr sagt, in dieser Situation bete nicht zu tief. Wieso? Denn es kann sein, dass vielleicht du nicht gewappnet bist, nicht gekleidet bist mit der nötigen Kleidung. Es kann vielleicht sein, dass, wie ich gesagt habe, eine Zeit des Gerichtes für diese Person gekommen ist. Aber jetzt ist die Frage, wie sollen wir für jene Personen beten? In Hiob Kapitel 16 mit Vers 14 sehen wir hier eine Person, die vielleicht die Furcht des Herrn nicht mehr hat, aber es steht, dass dieser Freund, sein Freund immer noch gnädig und Barmherzigkeit ihm gegenüber zeigen muss. Das bedeutet, dass vielleicht, wenn eine Person in deinen Mitten, Freundeskreis, Familienkreis, den Herrn nicht mehr kennen oder sich selber entfernt haben vom Herrn, dass du vielleicht zu einem gewissen Grad, dass ich hier nicht falsch verstanden werde, okay? Es bedeutet nicht, dass wir nicht mehr beten für diese Personen, sondern es bedeutet, dass du achtsam bist, wie sehr du dich hineinsteigerst. Denn es kann sein, dass wenn du dich zu sehr hineinsteigerst, du den Willen des Herrn nicht kennst, dass du dann dich wiederfindest, indem du betest gegen den Willen des Herrn. Und für solche Situationen, wo du nicht den Willen des Herrn klar verstehst, ist es besser, dass wir beten allgemein. Herr, schenke ihm Gnade, schenke ihm Barmherzigkeit, wappne ihn aus, hilf ihm, dass er es versteht. Ja? Über diese Folie werde ich gehen. Und jetzt als Schlussfolgerung für uns als Menschen. drei Prinzipien, die ich schnell überfliegen möchte. Ja? Als erste Linie, sei ein Mensch, der sich in den Rissen oder in der Bresche wohlfühlt. Für all diejenigen, die vielleicht diesen Begriff nicht verstehen, die Bresche war, wenn wir uns in der alten Zeit erinnern, wo eine Stadt gegen eine andere Stadt gekämpft hat, wurden in der Mauer entstanden Risse. Und dort war die schwierigste Situation, wo diejenigen, die sich abwehren mussten, war dort der Kampf, in den Rissen, in der Bresche. Ja? Und genauso steht in Ezekiel Kapitel 22 mit Vers 30, dass der Herr Menschen beruft, die eben in diesen Rissen sind. Dass du ein Mensch bist, der für andere fürbittet. Dass wir es verstehen, in dieser Bresche wird man oftmals nicht gesehen. Es ist ein Dienst des Anonymes. Oftmals werden diese Menschen, die fürbitten, nicht gesehen, meine lieben Brüder und Schwestern. Aber in diesem Dienst sind wir berufen, dass wir wandeln und der Herr möge uns helfen. Als zweites Prinzip, sei ein Mensch, der andere errettet. In Sprüche Kapitel 24 mit Vers 11 sehen wir hier zwei Kategorien von Menschen. Diejenigen, die den Herrn vielleicht den Rücken gewandt haben. Diejenigen, die zum Tode gezogen werden. Aber du und ich sind berufen, dass wir diesen Menschen helfen. Und als drittes Prinzip, sei ein Mensch, der die Lasten der anderen trägt. Lass uns vielleicht noch diesen Vers lesen aus Nehemia Kapitel 4, beginnend mit Vers 4. Und Judas sprach, die Kraft der Lastträger wankt und es gibt so viel Schutt, wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Meine liebe Brüder und Schwestern, das, was uns derzeit am meisten fehlt, sind nicht unbedingt Prediger, sind nicht unbedingt Sänger, sondern das, was uns am meisten mangelt in dieser Zeit, sind Menschen des Gebetes und der Fürbitte. Deswegen steht hier geschrieben, dass es Menschen, die Last tragen, nicht mehr genug sind. Sie können die Last nicht mehr tragen. Wieso? Weil vielleicht oftmals die Last nur auf den Schultern eines Einzelnen liegt. Wenn der Herr es nicht so wollte. Der Herr würde wollen, dass es eine gleichmäßige Verteilung gibt, dass nicht nur einer die ganze Last trägt, sondern dass du, ich, jeder Einzelne von uns einen gewissen Grad der Last trägt. Denn wenn die Last nur auf den Schultern eines Einzelnen liegt, so kann es sein, dass nach einer gewissen Zeit dieser Lastträger erschöpft ist und nicht mehr weitergehen kann. Deswegen ist es wichtig, dass wir diese Prinzipien in unserem Leben haben. Ich entschuldige mich, ich habe mich ein bisschen in der Zeit verirrt, aber lasst uns vielleicht gemeinsam aufstehen und in dieser Hinsicht noch ein Gebet machen und den Herrn bitten, Herr, hilf uns, dass wir wahrhaftige Fürbitter sind. Hilf uns, dass wir diese Gabe der Fürbitte, die du jedem Einzelnen von uns schenken möchtest, dass ich sie nicht verstoße, sondern dass ich sie mit offenen Armen empfange. Und wenn wir das tun, wenn wir Lastträger sein werden, wenn wir Menschen mit Hingabe sein werden, so werden wir die Wunder des Herrn in unseren Familien, in der Gemeinde sehen. Und wir werden auch dann sagen können, genauso wie in der alten Zeit Männer, Frauen berufen worden sind, die Lasten der anderen getragen haben, werden auch wir, vielleicht werden keine Bücher über dich geschrieben werden, über mich, aber im Himmel werden gewisslich deine Taten und meine Taten zur richtigen Zeit für sich sprechen. Und der Herr möge uns alle segnen. Amen. Lasst uns so, wie wir stehen, beten.